Herzlich willkommen beim Cosmic Witch Podcast, dein Podcast für moderne Spiritualität und Magie im Leben und im Business. Mein Name ist Julie Meyer und ich wünsche dir jetzt viel Freude und Inspiration bei dieser neuen Podcast-Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Cosmic Witch Podcast Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute gibt es wieder eine Sonderfolge, eine besondere Folge, denn ich habe einen Gast eingeladen und zwar ist es die wunderbare Anne-Mareike Schulz. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Und ich freue mich erst, es ist so schön, wir haben jetzt eben schon gequatscht und ich freue mich so, dass wir jetzt zusammen ein bisschen schnacken und die Welt erleuchten.
Ja, ich freue mich auch. Es war schon so spannend, was wir geteilt haben hier die ersten 30 Minuten. Jetzt habe ich gesagt, ich drücke jetzt mal auf den Button hier, damit man das auch aufzeichnet. Ja, heute soll es um Avalon gehen tatsächlich. Ich bin ja ein großer Fan von dir. Ich habe es ja schon verraten. Ich habe ja dieses wunderschöne Kartendeck von dir. Ich habe ein Buch von dir und noch ein anderes Buch. Und ja, ich mag einfach, wie du uns Frauen, ja, es sind meistens Frauen, in die Welt einführst oder ja, uns dahin begleitest in diese magische Welt von Avalon. Und ja, bevor wir da jetzt reinspringen in das Thema, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ich stelle ja meine Gäste total gerne auch numerologisch vor. Ich habe dich gerade schon gefragt, was ist deine Lebenszahl? Du bist eine Eins, ja, die Eins ist deine Lebenszahl. Und archetypisch bist du damit ganz verwandt mit dem Magier aus dem Tarot, aber eben auch mit der Amazone, der Kriegerin. Du hast etwas sehr Initiierendes, Vorangehendes, du bist eine Pionierin. Und witzigerweise bist du auch Manifestorin. Und hier sehen wir wieder, dass diese ganzen Systeme doch irgendwie auch Parallelen haben und Anknüpfpunkte. Und ja, du bist Heilpraktikerin, Coachin. Gendert man dieses Wort eigentlich? Ich weiß es nicht. Mentorin auf jeden Fall. Und ich würde sagen, du bist auch eine Priesterin. Und,
ja, würde ich auch sagen.
Ja, ja. Ja. Und ich mag diesen Begriff total gern. Ich differenziere ja auch so, ne, so Priesterin, Schamanen, was machen die eigentlich alle so? Ja, aber ich kann mich selber manchmal gar nicht so festlegen auf ein Wort. Von daher stell dich gerne auch kurz nochmal vor, wie du dich wahrnimmst und was du so machst.
Also als allererstes mal vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Ich freue mich immer, wenn ich eingeladen werde. Ich habe mich total gefreut, dass du mich eingeladen hast. Bin ganz aufgeregt. Sieht man für die, die jetzt als Video sehen, auch an meinem Hals. Hier Magnesium läuft ja schon ganz krass. Ja, so. Ich freue mich ganz, ganz doll. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du hier uns die Zeit, mir die Zeit auch schenkst, dass wir miteinander plaudern, schnacken und ratschen können. Ja, du hast es eigentlich alles schon gesagt. Ich bin, wie schon gesagt, erstmal bin ich Anne-Mareike und klar, Ausbildung Heilpraktikerin. Ich gehe den schamanischen Weg, seitdem ich 15 bin, das ist jetzt schon über 30 Jahre, weil ich das Glück hatte, in meine Austauschfamilie in den USA dort schon reinzuschnuppern. Deshalb bin ich tatsächlich mit den Begrifflichkeiten auch, irgendwie sind wir alles und auch wieder nur wir selbst, weil wir in der Tat alles in uns haben. Und ja, Avalon begleitet mich auch schon so seit meinem 16. Lebensjahr und ist eins meiner großen, großen Leidenschaft. Ich selber würde sagen, wenn ich mich normalerweise vorstelle, sage ich immer, ich bin Legenden- und Mythen-Enthusiastin. Weil ich finde das Wort Enthusiast erstmal sehr schön, ja. So, nicht nur, also man kann ja sagen Experte, aber ich brenne für das Thema, für Mythen und Legenden, Märchen rund um die Welt. Ja, also nicht nur, aber eben auch die Kelten liegen mir und auch die Germanen, aber die Kelten liegen mir sehr, sehr doll am Herzen, weil es eben, du hast es eben schon gesagt, mit Priesterin, weil es eine ganz, ganz großartige Kultur ist und deswegen bin ich hier auch so nah, weil es mit die einzige Kultur ist, die tatsächlich die Göttinnen, die Weiblichkeit in den Vordergrund stellt und ist bis heute, und auch das sage ich überall und ich höre auch nicht auf, es zu sagen, dass Mythen und Legenden bis heute überliefert worden sind aus Kulturen, die kein Schriftgut haben. Es liegt daran, dass wir aus diesen Mythen und Legenden und Figuren bis heute lernen dürfen. Und diese werden erst, ich sage in Anführungsstrichen, vergessen, wenn wir fertig gelernt haben. Und das haben wir noch nicht. Und deswegen freue ich mich, dass wir miteinander darüber reden und deswegen gehe ich auch ganz fest aus davon, dass wir Priesterinnen sind, weil Priesterinnen waren auch dafür da, diese Mythen und Legenden, dieses Wissen weiterzutragen in Form von Geschichtenerzähler. Deshalb freue ich mich, dass wir heute hier sind. Dann nehme ich auch noch Theta Healer Instructor, das mache ich auch noch. Was mache ich noch? Weiß ich auch. Ich mache
ganz viel. Ganz viel Schönes.
Auf meiner Homepage gucken, annemareikeneinfach.me. Da steht aber auch nur ein bisschen drin, weil ich bin total schlecht im Homepage-Schreiben.
Genau. Okay. Ja, wie bist du eigentlich zu Avalon gekommen? Fangen wir einfach mal da an. Du hast gesagt, das war schon irgendwie mit 15 oder ganz früh irgendwie der Fall.
Und genau, das ist eine sehr gute Frage. Also, Obacht, ihr seid hoffentlich angestrahlt. dafür muss ich dann wieder davor sagen, also ich habe eine Leserechtschreibschwäche, eine Legasthenie. Für mich sind Buchstaben und Worte tatsächlich anders zu erleben, teils als Menschen, die eben keine Dyslexie haben. Und das Problem ist, wenn man Legastheniker ist, dass man nicht sehr viel Vokabular hat, mit dem man man schreiben kann. Dazu, also eben schon gesagt, ich bin Manifesto, aber dazu bin ich auch noch eine 1-3. Das heißt, in der Grundschule wollte ich schon immer wissen, warum was geschrieben wird. Das konnte mir meine Grundschullehrerin damals leider nicht erklären. Damit war Schreiben halt für mich einfach total, ja, eindimensional und langweilig.
Und trotzdem so. Hast du ja mehrere Bücher geschrieben, ne?
Dann ja, genau, später. Das ist ja das Faszinierende.
Ja, es geht also doch, ja. Vielleicht ist einfach der Zugang der falsche gewesen.
Exakt, also ich meine, so eine Eindimensionalität, also wenn man erstmal versteht, was ein legasthenisches Gehirn beziehungsweise eine Dyslexie mit einem Wort, einem Buchstaben, einer Farbe kombiniert und man das Ganze auf eine Eindimensionalität mit 6 runterbricht, ist es halt einfach super lame und langweilig, ja. So, das heißt aber auch, dass mein Wortschatz, den ich schreiben konnte, relativ gering war. Da hat mein Deutschlehrer, Dr. Weißenborn, Grüße gehen raus, ja, hier an dieser Stelle zu meiner Mutter damals gesagt, ich sollte mal mehr lesen. Gut, wenn man schon schlecht schreibt, haben wir auch keinen Bock zu lesen, weil man in der Schule ja beigebracht bekommt, jeden einzelnen Buchstaben im Kopf zusammenzusetzen. Ein Dyslexie-Gehirn setzt anders zusammen. Also ich habe das Lesen auch neu lernen müssen, also wieder entlernen und neu lernen müssen. So, und wenn du gar keinen Bock zum Lesen hast, dann musst du tatsächlich auch ein Buch haben, was dich irgendwie fesselt. So, ja. Meine Mutter, meine Eltern lesen total gerne. Also ich lese heute lese ich auch total gerne. Ja, also aber damals habe ich das halt nicht gerne. So, und da hat meine Mutter mir Bücher zur Auswahl gestellt und zum anderen auch Die Nebel von Avalon. Und für die das Buch kennen von Marion Zimmer Bradley, das hat über 1000 Seiten. Und ich weiß nicht, aber ich wusste, das will ich lesen. So, und das ist das erste Buch in meinem Leben, das ich tatsächlich von vorne bis hinten durchgelesen habe und habe mich so wiedergefunden gefühlt. Und es war, als wenn, das sage ich auch mal wieder so, als wenn meine Seele wirklich die ganze Zeit wusste, das ist ein Teil von mir, aber ich es nie in Worte fassen konnte. So, und das war für mich, da kommen ja auch jedes Mal die Tränen, für mich der Anfang von allem.
Ja. Wow, wunderschön. Und du bist ja dann auch Jahre später hingereist nach Glastonbury, glaube ich, wo wir ja davon ausgehen, dass dieser Ort mit Avalon verbunden ist.
Genau. Richtig? Also nicht nur Jahre später, also meine Eltern waren sehr anglophil auch, ja, also wir sind viel nach England gereist. Ich erzähle das auch immer so gerne, also ich war halt auch schlecht in der Schule, also wenn man halt Legastheniker ist, dann fällt einem sehr viel schwer und vor allem auch Sprachen, ja. Weil nicht nur deine eigene Sprache kannst du nicht schreiben, sollst du auch noch eine andere Sprache schreiben, ja. Es ist überlebbar, die Schule, ne? Kann ich an dieser Stelle für jeden, der mittendrin steht, ich sage, es ist überlebbar, ja. Auf jeden Fall haben meine Eltern uns oft mit ins englische Ausland genommen auch, damit wir die englische Sprache hören, damit wir sie auch lernen. Also ja, wir waren schon als Kind, ich habe das eben schon in unserem Vorgespräch gemacht, ich habe ganz Europa erkämpft gefühlt mit meinen Eltern, bis auf Frankreich und Spanien, das haben wir nie gemacht. Aber wir haben auch viel Camping in England gemacht und zum Beispiel Stonehenge, das habe ich schon als ganz, ganz kleines Kind erlebt, auch noch auch noch ohne Zaun. Ja, so, also ich habe das alles schon als, aber nie zusammengebracht. Und es ist, wer das Buch von Marion Zimmer Bradley noch hat, es ist ja nicht mehr druckbar, aber wenn ihr das habt, könnt ihr das.
Ich habe es mir gekauft, weil du es empfohlen hast. Liegt ja hier oben an meinem Nachttisch.
Es ist wirklich ein wundervolles Buch, weil es ganz, ganz viele Archetypen auch wieder aufzeigt. Ja. Ja, es ist ein unfassbar gut recherchiertes Buch dafür, dass es in den 80ern geschrieben worden ist. Also heute denkt man so, naja, klar, na, gehst ins Internet, na, ist gar kein Problem. Ja, aber wir müssen ja mal nur aus dem Blickwinkel, also Marion Zimmer Bradley hatte damals definitiv eine unfassbar große Anbindung zur keltischen Mythologie und Avalon und hat auch verstanden, dass die weibliche Figur vor allem in, oder die weibliche Rollen vor allem durch das dunkle Mittelalter dämonisiert wurde, und das hat sie versucht entzudämonisieren, und deshalb ist dieses Buch bis heute, würde ich sagen, ein ganz, ganz großartiges Buch. Anyway, auf jeden Fall sind wir auch nach Glastonbury gefahren, und bis heute fahre ich jedes Jahr mit einer Gruppe nach Glastonbury, aber auch privat. Das heißt jetzt nicht, dass ich so langweilig bin und nicht weiß, wo ich sonst hinfahren kann, aber es ist halt ein wundervoller Ort, wo man, und deshalb erwähne ich das Buch, in dem Buch wird Glastonbury auch erwähnt, weil es ein ganz spezieller Ort ist in Südengland, und zwar dort gibt es mehrere Quellen, die sprudeln. Ja, und das ist etwas, was immer ganz wichtig ist in jeder Art von Mythologie. Bis heute im Schamanismus, wenn etwas aus der Erde tritt, ist es der Eintrittsort der großen Göttin. Das ist der Schoß der großen Göttin. Und ich liebe auch Zweideutigkeit. Ja, und an dieser Stelle, ich weiß nicht, um wie viel ihr das jetzt hört, aber es, der Schoß der großen Göttin ist der Schoß der großen Göttin. Ja? Der Eintrittsort ist etwas ganz Spezielles, was nur die Frauen haben für den. So, okay? Also, genau. Und auch hier, dadurch, dass bis heute diese Quellen sprudeln in Glastonbury, wissen wir aus diesem Grund einfach, dass das schon ein sehr hochschwingender Ort ist. Warum sprudeln diese Quellen? Weil die Kelten so schlau waren, nämlich Hügel aufzubauen, die wieder Druck auf das Grundwasser geben, damit sie sprudeln können. Das sehen wir heute, wenn ihr in Glastonbury selber seid oder auch nach Glastonbury mal fahrt. Es gibt dort einmal den Hügel Tor. Da denken viele, das ist das Türmchen, was oben drauf steht. Nee, das ist ein nachgebildetes Türmchen einer Kirche. Der Hügel Tor, das ist ein konischer Hügel, der extra aufgebaut wurde, damit er Druck auf das Grundwasser gibt. Wo wir heute von ausgehen können, aufgrund von Sagen und Legenden, aber eben auch von Grabbeilagen und von einfach anthropologischen Kenntnissen, dass dies eben als Eintrittsort auch von tatsächlich mythologischen Avalon sein darf oder kann. Mhm. Ja, und dann gibt es noch Wherry All, also es sind mehrere Hügel, die eben Druck auf das Grundwasser aufgeben, und da gibt es eben drei heilige Quellen. Einmal die weiße Quelle, die heute den Druiden gewidmet ist. Dann gibt es die Kelchsquelle, Chalice-Quelle. Die ist tatsächlich den Priesterinnen geweiht, aber eben auch hat eine ganz, ganz eine enge Verbindung mit Jesus Christus, über die ich gleich auch nochmal sprechen würde, weil sie halt besonders schmeckt. Und dann gibt es noch die dritte Quelle, die ist auf dem Gelände von der Glastonbury Cathedral, die abgebrannt ist aufgrund von Kirchenkriegen. Heinrich dem Achten und seinem Gefühl von, er muss eine Kirchenrevolution haben in England. Ja, so auch da, aber diese drei Quellen gibt es dort, und dadurch, dass diese drei Quellen dort sprudeln, geht man halt davon aus, dass das der Eintrittsort von Avalon ist und war. Und bis heute eben auch das Gefühl von, dass das Herzchakra unserer Erde, als Atlantis untergegangen ist, sich dorthin bewegt hat. Und das spürt man auch. Es ist eine ganz, ganz großartige Energie dort. Und zum anderen ist es tatsächlich auch einfach ein so niedlicher Ort. Also es sieht halt auch so süß wie englisch aus, aber jeder einzelne Laden ist halt ein spiritueller Laden. Also für jeden von euch ist es halt ein Eldorado. Also alles, was man braucht, kriegt man da. Und alles, was du gedacht hast, was ich niemals brauche, bekommst du dort auch. Okay.
Ich buche jetzt gleich einen Flug. Also du hast mich jetzt überzeugt. Ich muss
ja, es ist so süß. Ne? Also es ist wirklich so süß.
Ja, ich habe schon auf Instagram, habe ich auch schon mal einige Videos gesehen, und ich war auch schon ganz verzaubert von den Bildern da. Und ja, mit den Kristallen und diese Bögen und ach, was es alles da alles gibt, das ist so niedlich, ja.
So, und das ist eben auch bis heute ein Pilgerort, schon immer ein Pilgerort gewesen, aufgrund von der Kathedrale in Glastonbury. Die Kathedrale hat 200 nach Christi ungefähr, oder nee, gar nicht wahr, 1000 nach Christi angeblich Artus Gebeine auch dort gefunden. Und zwar in einem, ich sage angeblich, weil es verbrannt, ne? So, wir wissen es nicht mehr, ne? So nach der Mythologie der Kelten ist Artus, nachdem er schwer verletzt wurde, eben auch nach Avalon gegangen. Deswegen, aber er soll dort in einem Baumstamm mit einer blonden Frau, also Guinevere in dem Fall, zusammen beerdigt worden sein. Und es war halt eine Pilgerstätte. Glastonbury hat schon immer zur Zeiten der katholischen Kirche ganz, ganz große Artefakte gehabt, beziehungsweise heute würden wir sagen, also damals, heute Artefakte, damals Reliquien, und hat eben auch die Reliquien von dem heiligen St. Patrick gehabt. Heilig und Saint ist genau dasselbe, also dem heiligen Patrick. Und deswegen war es schon immer eine Pilgerstätte. Diese Pilgerstätte, ähnlich wie zum Beispiel die Insel Iona in Schottland, wenn Orte Pilgerstätte sind, frei von Konfession, haben sie eine hohe Energie. Ja, und diese Energie, die merkst du dort. Es war schon immer eine Pilgerstätte der Kelten und es ist eben auch eine Pilgerstätte der christlichen Religion. Und dadurch ist dieser Ort sehr hochschwingend.
Wow. Was hat Avalon, egal ob es jetzt das Buch ist oder der Ort selbst, in dir aktiviert oder initiiert über die Jahre?
Also als allererstes glaube ich, dass es keine Angst macht, oder dass es keine Angst machen sollte, seinen Seelenpfad zu gehen. Und für die, die das Buch lesen, die werden da drin lesen, dass Morgaine, also eine der Hauptdarstellerinnen, tatsächlich immer wieder so einen Struggle, so einen inneren Konflikt hat, ob sie das nun macht oder nicht. Und es gibt so eine ganz, ganz schöne Passage in dem Buch, dass sie eine ganze Weile zum Beispiel im Feenreich ist und die Zeit im Außen total vergeht, aber im Innen halt für sie stehen bleibt. Und das fand ich damals so erfrischend, als ich das gelesen habe, zu wissen, egal wie groß der Struggle ist und wie sehr alles im Außen das Gefühl, einem das Gefühl vermittelt, dass sie wissen, wo es hingeht, ja, du darfst dir deine Zeit nehmen. Und es geht wirklich darum, dir bewusst zu machen, dass du bereit sein darfst dafür und nicht alle anderen um dich herum sagen, du bist jetzt bereit.
Wunderschön. Das finde ich schön. Ich arbeite auch damit, dass ich mich auch rufen lasse von den Dingen. Ich teile das auch immer wieder und gar nicht so versuche, immer selbst so viel zu forcieren oder irgendwie mich in irgendwas reinzuzwängen, sondern wirklich abzuwarten, wann spüre ich in mir das Ja für die eine oder andere Sache, ja? Oder wann fühle ich auch Nein? Und auch abzuwarten, wann kommen vielleicht auch Zeichen oder so auf mich zu? Weil dann habe ich auch das Gefühl, ich bin mit meinem Seelenweg verbunden, wenn ich so die Dinge angehe.
Und das sagst du so schön. Und dann und wenn zum Beispiel ein Zeichen kommt und man sich nicht richtig sicher ist, dann darf man an der Stelle auch einfach mal sagen, so, hallo, habe ich nicht verstanden.
Ja. Bitte nochmal.
Bitte nochmal. Ich weiß, dass ich mal in so einem Seminar war und eine sagt, ja, aber ich verstehe die Zeichen nicht. Ja, dann frag nach Zeichen, die du verstehst. Ja. So, also die geistige Welt denkt ja nicht so kompliziert. Ja, wir dürfen uns einfach bewusst sein, dass wir das tatsächlich, wenn es zu unserem Seelenpfad dazugehört, ja, dass diese Situation auch immer wieder in unser Leben kommt. Ich sage immer gerne in meinen Seminaren, wenn es vor allem beim Täterhealing darum geht, zum Beispiel, sag ich mal, es geht jetzt nicht darum, das ist ähnlich wie der Witz mit der Sicherheit, ne, den mache ich jetzt auch gleich nochmal. Aber dann geht es nicht, also wenn das Zeichen kommt und ich mich dann in den Keller setze, ja. Und so tue, so, naja, jetzt habe ich ja das Zeichen und ich nehme es an, aber ich gehe nicht den nächsten Schritt, ja, dann können so viele Zeichen kommen, wie wir wollen. Und das hat tatsächlich auch wieder etwas mit, ich spreche ja auch ganz viel in meinen Seminaren vor, beim Theta Healing, aber auch beim anderen Programm immer wieder über auch Programme und Glaubenssätze und auch vor allem auch Wortwahl. Und ich nochmal an dieser Stelle, wenn ich über Worthygiene spreche, meine ich nicht, dass man nicht mal Scheiße und geil sagen darf, sondern tatsächlich an dieser Stelle, piep, piep, ja, sondern es wirklich einfach darum auch geht, uns klarzumachen, welche Worte uns auch zurückhalten können. Und das ist zum Beispiel das schöne Wort Gottvertrauen. Ja, wir sind gelehrt worden durch ein Gruppenbewusstsein, dass es heißt, dass eine Zeichen kommt oder wir haben eine Sache dafür getan, so, und jetzt lege ich meine Hände in den Schoß und jetzt kommt's, ja, so, und das hat uns tatsächlich alles so nach 1400 bis oft bis jetzt zum Beispiel die Kirche, christliche Kirche glauben lassen, aber Gottvertrauen heißt eigentlich, dass wir natürlich an die höhere Macht uns anbinden dürfen, darauf vertrauen dürfen, dass wir tatsächlich Unterstützung bekommen, aber dazu gehört auch, jegliche Schritte in der geistigen Welt zu tun.
Ja.
Und das heißt eben auch, wenn ich den geistigen Ruf höre, zum Beispiel bei dir ist bei deiner, die wunderschöne Ausbildung, die du anbietest, wenn ich das lerne, dann reicht es nicht nur, dass ich das lese und sage, ja gut, ich sage jetzt mal, die Zeit, das Geld, was auch immer, wird schon kommen, ja, und mich zurücklehnen. Nee, an dieser Stelle heißt tatsächlich, aktiv zu werden. Ja, ja. Und das ist etwas, was ich glaube, in der modernen Spiritualität oder noch uns bewusster werden darf. Ne? Wenn wir auf diesem Weg sind und wir diese Zeichen sehen und auch verstehen, ja, wäre manchmal nicht so deutlich.
Ja, ich finde das total wertvoll, was du sagst, weil ich beschäftige mich auch viel mit so geheilter Weiblichkeit, geheilter Männlichkeit. Ja. Und ich finde auch, was ich bei Frauen ganz oft wahrnehme, ist, dass diese geheilte Männlichkeit ja auch wichtig ist, in uns mal anzuschauen und damit mal zu arbeiten, weil die greift ja in Anführungsstrichen genau dann ein, wenn wir einen Impuls haben. Also wenn meine Intuition angegangen ist und ich ein Gefühl habe, dann setzt ja eigentlich der männliche Anteil in mir das um. Und da fallen ganz, ganz viele Frauen in so eine Ohnmacht.
Ja.
Weil sie gar nicht gelernt haben, ihre Energie wirklich für sich mal einzusetzen. Oft sind wir fremdgesteuert oder wir machen Dinge, weil wir glauben, dass wir sie machen müssen. Ja, und dann kriegen wir so eine komische Beziehung zur Männlichkeit in uns. Aber es geht ja darum, wenn ich weiß, was ich will, wenn ich das wirklich fühle, dann auch mutig zu sein und die nächsten Schritte zu machen. Das hat ja auch was zu tun mit für sich selbst sorgen, für sich auch Selbstermächtigung, ja, für sich einzustehen und so. Und ich glaube, da ist oft der Punkt, warum viele Frauen vielleicht auch manchmal nicht erfolgreich werden, zum Beispiel, weil sie dann sich von ihrer Ohnmacht so zurückhalten lassen. Und die Ohnmacht kommt dann auch wiederum aus so einer verletzten Weiblichkeit wiederum heraus, ne? Also es ist dann so, da beißt sich die Katze dann irgendwie in den Schwanz. Aber das ist auch, glaube ich, was wir als Selbstständige irgendwie auch gelernt haben wahrscheinlich und auch lernen mussten, ne? So immer wieder sich auf, ich sag mal, die Bühne des Lebens zu stellen und nicht zurückzuschrecken. Ja, und ich glaube, das hat wiederum auch was mit Priesterinnenschaft zu tun, weil du hast ja auch in deinen wundervollen Kursen erzählt, dass die Frauen ja sehr, sehr jung waren, als die nach Avalon gekommen sind, um dort sich ausbilden zu lassen. Ich meine, das ist ja auch schon ein krasser Abnabelungsprozess mit 40 oder so, ne? Dahin zu kommen. Und diese Reise, die man dort gemacht hat, kannst du ja auch nochmal erzählen, was haben die da vielleicht eigentlich auch gemacht? Was war der Weg, der Prozess und so?
Also ich möchte jetzt erstmal nochmal auf das, was du gesagt hast, weil das kann ich zu 100% oder 1000% unterschreiben, ja, nochmal ganz kurz zurückkommen. Und das ist genau der Punkt, ne, wenn wir hatten das, das hat den Teil nicht mitbekommen, ja, weil wir nicht aufgenommen haben, aber wir haben über das Feuer und Hexensein und so gesprochen. Ja. Und da auch wieder, dass uns bewusst sein darf, dass wir aufgrund von gesellschaftlicher beziehungsweise Gruppenbewusstsein auch zurückgehalten werden. Darüber kann ich auch stundenlang sprechen, über 100.000 Frauen, die über 150 Jahre lang verfolgt worden sind und verbrannt worden sind, weil sie eben, also uns Frauen ist wirklich abgeschnitten worden ist, aufgrund von der Hexenverbrennung, aber eben auch aufgrund von patriarchaler Struktur, uns bewusst werden darf einfach, dass wir tatsächlich in dieser vermeintlich weiblichen Energie sein sollen und in dieser männlichen Energie, in dem Tun gar nicht ankommen durften in einer Zeit, ja, so, und wir diese Zeit, in der wir jetzt in dieser männlichen Energie, nochmal, männliche Energie heißt nicht unglaublich männlich zu sein, ja.
Nein.
Also gar nicht, ja, also es hat das gar nicht, ja, sondern es geht tatsächlich, also es ist, hat ja nichts mit Mann und Frau zu tun, sondern es ist tatsächlich ein Miteinander in diesem Konstrukt und uns einfach klar zu, das dürfen wir seit den 70ern in Deutschland, ja, in dieser Energie, das ist noch gar nicht so lange.
Das ist überhaupt nicht lang, gar nicht
im
lang.
Im Verhältnis auf, also wenn wir das mal auf so ein Karoblatt legen, ist das noch nicht mal der Strich eines Karos, ja, von dem DIN A4-Blatt, ja, also im Verhältnis zu der Entwicklung der Frau und oder der Menschheit, ja, und hier auch uns bewusst machen, das ist nicht schlimm, dass wir das haben, ja, aber es ist so schön, uns bewusst zu werden, um es das dann zu verändern.
Ja.
Und es ist so schön, dass du das auch gerade sagst mit den Priesterinnen, die relativ jung auch auf die Insel gekommen sind, beziehungsweise wenn ihr mal in Glastonbury seid, das ist jetzt alles trocken, das war früher ein Sumpfgebiet, ja, so, und eine Insel ist in Form von nicht einer Insel irgendwo weit weg im Ozean, sondern es ist tatsächlich, in dem Fall ist das Wort Insel tatsächlich ein, auch wieder sinnbildlich gemeint, in Form ein abgeschlossener, sicherer Ort für Frauen.
Aber spannend, dass dann ja die große Göttin den Bereich freigegeben hat, indem sie das Wasser entzogen hat, ne?
Absolut, auch da wieder sich, auch da, also auch hier immer wieder sich bewusst zu machen, die Nebel ist ja auch wieder ein Wasserelement, ja, auch hier der Nebel, der nicht nur der ja einmal Schutz ist, aber eben auch eine Blockade, aber eben eine durchfahrbare Blockade, ja, also es ist ja quasi eine optische Täuschung, ja, und es ist uns auch wieder da, also auch wieder da ein so schönes Bild, uns einfach klar zu machen, dass dieser Nebel von Avalon, ja, etwas ist, was wir einfach mühelos durchgleiten können. ja, etwas nicht ist, was irgendwie schwer sein muss. Darüber hatten wir eben auch geredet. Das ist nicht irgendwie so, oh mein Gott, das ist total schwer. Nein, so. Und uns da erstmal so klar zu werden, und du hast das gerade so schön gesagt, ne, die sind da mit 14, 15 auf der Insel angekommen und auch hier, oder vielleicht auch teils jünger, man weiß es nicht, ja, so, aber auch hier sich bewusst zu machen, dass viele sagen, ja, das lag natürlich auch an der Zeit, weil damals haben die schon so früh geheiratet und die sind früher gestorben und Kinderehen war total normal. An dieser Stelle, dass wir es uns einfach bewusst machen. Es gab zwar Kinderehen, vor allem auch in der römischen Kultur, aber eine Kinderehe in Form von ein junges Mädchen zu heiraten, hieß noch lange nicht, einen sexuellen Kontakt zu haben mit einem jungen Mädchen, sondern es wurde so lange gewartet, bis das Kind, das Mädchen zur Frau geworden ist. Und das ist nicht der Eintritt der Menstruation gewesen. Ja, auch sich hier, weil das ist ja gerne auch heute immer noch die Ausrede von patriarchaler Struktur, sich für jüngere Frauen zu interessieren, dass das aufgrund unserer Kultur ist es nicht. Wir dürfen uns einfach bewusst machen, dass dies auch eine Fehlinformation ist. Ja, und hier dann die jungen Mädchen in der Gemeinschaft als Frauen gelernt haben, ganz, ganz wundervolle Dinge der Natur zu verstehen, Rituale zu verstehen und uns heute auch nochmal bewusst zu machen, ein Netzwerk aufzubauen. Ja? Ja, ein Netzwerk von Frauen, die gleichberechtigt sind. Und wenn ich das jedes Mal erzähle, kriege ich auch Gänsehaut auf dem Kopf, weil es ist so schön, sich vorzustellen, dass tatsächlich so eine Schwesternschaft, ohne in Konkurrenz zu gehen, ohne in Eifersucht zu gehen, ohne in irgendeiner, tatsächlich in dieser Gemeinschaft, um man verbunden war, also in jeden Ort gehen konnte, um dort eine Schwester zu finden, eine andere Göttin, weil die jungen Frauen dort gelernt haben, Rituale durchzuführen, um ihre, wenn sie wieder zurückgegangen sind, in ihre Dörfer, in ihre Gemeinschaft, in während der Rituale haben sie die große Göttin dargestellt, das Göttliche in sich. Das Göttliche, das vor allem, und das ist das Besondere, was ich gesagt habe, der Kelten, dass sie halt eine große Göttinnenverehrung hatten, ja, ein Göttinnenkult, sagt man so schön heute. Warum? Weil die große Göttin Trost, Geborgenheit, Schutz gespendet hat, ja. Und in dem Moment, in dem die Frauen wieder zurück in ihre Gemeinschaft gegangen sind und mindestens 8-mal im Jahr ein Ritual durchgeführt hat, haben sie jeden Einzelnen daran erinnert, dass die Göttin auch die Männer in ihnen ist, sie beschützt sind, dass sie sich geborgen fühlen dürfen, dass sie tatsächlich ganz bei sich sein dürfen und eben auch ein Teil der Schöpfung und der Göttin sind. Mhm. Und die Kelten hatten eine ganz, ganz wundervolle Grundidee und deswegen ist auch das Christentum ja mit offenen Händen empfangen worden. Ich habe jetzt auch vorhin was gespoilert, noch habe es gar nicht erzählt.
Mit der Quelle, ne?
Mit der Quelle fällt mir gerade ein.
Ja. Kannst du gleich noch machen. Ich hätte dich eh noch zurückgeholt.
So, bei mir ganz schnell mal mein Gegner. Ich habe so.
Alles gut.
Sie haben, weil der Grundgedanke der Kelten ist, dass wir mit einem guten, man würde sagen Herzen, aber mit einer guten Seelenflamme auf die Welt gekommen ist. Und diese Flamme kann nicht ausgehen. Wir sind gut und rein auf die Welt gekommen und sind nicht, wie gerne auch dann die katholische Kirche dazu gekommen ist, die Frauen mit der Ursünde auf die Welt gekommen, sondern wir sind total rein.
Ja.
Und selbst wenn, das heißt jetzt auch nicht, dass die Kelten sehr naiv waren und sagen, ja, wir sind alle super, ne, so wir lassen alles offen liegen und so, die, das war ja eine sehr kriegerische Gemeinschaft auch. Also es gibt Überlieferungen, dass selbst bei Friedensverträgen, die Kämpfer selber so gelangweilt waren und trotzdem Streit angefangen haben und gekämpft haben, weil sie halt auch sich gerne auf die Fresse gegeben haben, ja, an dieser Stelle. Einmal, das also, aber nichtsdestotrotz, es war ihm immer bewusst, wir haben diesen guten, dieses helle Licht in uns. Und dieses helle Licht kann niemand dimmen, sondern nur wir selbst. Und dafür war die Priesterin da, uns daran zu erinnern, du hast das Licht, ja, du kannst hell strahlen. Und das war vor allem ihre Aufgabe.
Oh, es ist so schön.
Ja.
Ja, es ist wunderschön. Und ich glaube, deswegen ruft es mich auch immer mal wieder irgendwie zu diesem Ort. Und auch was du sagst mit der Schuld und so, ne, dieses Aufladen von Schuld zum Beispiel. Ja. Das ist ja einfach wirklich so ein Game, was wir Menschen hier spielen, was sicherlich durch die Kirche auch initiiert wurde, aber was halt nicht die Wahrheit ist, so, ne, im Ursprung, wenn wir uns die seelische Ebene angucken.
Und also ich muss mal kurz einhaken, ne? Also das ist das Schönste, das Einfachste für Kulturen gewesen, Menschen über Schuld und Angst zu kontrollieren. Ja. Und es ist tatsächlich schon, die alten Griechen haben das schon rausgekriegt und die Römer und wir Christen haben es übernommen. Ja.
Genau, und das ist ja genauso wie bei dem anderen Thema, was du sagtest mit dass wir Frauen eigentlich jetzt erst seit 50 Jahren so langsam die Möglichkeit haben, selbstbestimmt für uns einzustehen und unsere Wege zu gehen. So ist es ja auch mit diesem Thema, ja, wenn wir einfach schauen, wie viele Jahrtausende einfach dieses Schuldthema in uns rein indoktriniert wurde, dann glauben wir es ja halt irgendwann auch, ne? Und genau, jedenfalls auf der Seelenebene wollte ich sagen, sehen wir ja, dass das nicht wahr ist. Wenn Eben. Wir uns die Seelenebene angucken, sehen wir, das stimmt nicht. Und dann geht es ja eigentlich eher darum, das energetisch wieder auseinander zu puzzeln so und jedem Daseins zurückzugeben oder das zu transformieren in der Quelle, ne? Und das spüren wir, wenn wir mit uns verbunden sind oder auch mit der großen Göttin verbunden sind. Mhm. Also dann spüren wir ja auch, was wahr ist.
Genau.
Ich finde das immer so schön, wenn ich manchmal zweifle oder nicht genau weiß, was ich machen soll oder eine Herausforderung habe, ich verbinde mich mit der großen Göttin, weil wenn ich mit ihr verbunden bin, weiß ich, was wahr ist und dann spreche ich Wahrheit, auch wenn die Wahrheit vielleicht für andere unbequem ist in dem Moment, ist sie heilsam für alle und da brauche ich gar keine Heilerin sein oder so, sondern ich bin heilsam, weil ich in dem Moment aus dieser großen Göttin heraus wirke.
Genau so ist das, genau so ist das. Und uns das einfach auch zu erlauben, aber du sagst es eben auch so schön, es ist halt auch ja noch gar nicht so lange, dass wir das wieder dürfen. Wenn wir uns vorstellen, also vor 500 Jahren gab es die Reformation, auch hier wieder die Befreiung aus katholischer Kirche, Befreiung von dem Ablassbrief, Befreiung von, ich brauche einen Priester, einen Mönch, der für mich zur Göttlichkeit spricht.
Ja.
Ja, also zum Schöpfer, zur Schöpfungsenergie, ja, zur großen Göttin. Da haben wir immer ein Sprachrohr gebraucht, ja, so das. Und auch hier wieder, ich möchte gar niemanden, ich bin sehr christlich aufgewachsen, ne? Ich möchte überhaupt hier niemanden dissen, das ist auch ein Konstrukt, das 2000 Jahre besteht, ne? Also auch hier, sich einfach klar zu machen, wir wissen das erst seit 500 Jahren und da wieder auch hier, vor allem in Süddeutschland, ganz, ganz großes Thema auch ist die Reformation, weil einige Städte waren katholisch, andere waren protestantisch und man wurde immer für das eine oder andere auch verbrannt. Auch da wieder, so kommen wir wieder zum Feuer, ne, zu diesem Element, uns einfach bewusst zu machen, dass das ganz tief auch in unserer Seele sein kann. Und dann nochmal 50, was sind da 50 Jahre? Nochmal 50 Jahre ist gar nichts. Uns klar zu machen, wir dürfen uns auch hier peu à peu befreien und auch hier ist nicht schlimm, dass wir dann manchmal noch so spüren. Es geht aber darum, dass wir es bewusst jetzt werden und sagen, ah krass, okay, das war jetzt der Moment, jetzt komme ich mal ganz zu meiner Wahrheit, ja, und verbinde mich mit der großen Göttin, mit meiner Wahrheit, mit meinem Herz, mit meiner Flamme. Und da helfen natürlich auch diese Geschichten von Avalon ungemein, weil eben sie so göttinnenreich auch sind. Ja, es gibt für jeden Aspekten vor allem, für jeden Aspekt eine wundervolle Göttin. Ja.
Hast du eine Lieblingsgöttin?
Jedes Mal, wenn ich eine aus meinem Kartendeck ziehe und dann zeige, oh, das ist eine von meinen 8 Lieblingsgöttinnen.
Okay.
Also ich, ganz schwierig. Also nee, nein, habe ich.
Okay.
Also nee, möchte. Also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf.
Auf die Lebenslage an, ne?
Auf die Lebenslage an. Und das ist gerade das auch wieder das Schöne, ist die Vielfalt. Ja, der keltischen Naturspiritualität, muss man an dieser Stelle auch nochmal unterstreichen, ist keine Religion gewesen, ist eine Naturspiritualität gewesen. Das heißt, dass sie keiner Regel gefolgt sind. Ja, also auch hier, es wurden Rituale erlernt auf Avalon und keine Zeremonien. Das ist jetzt an dieser Stelle tatsächlich vielleicht auch ein bisschen neunmal klug, was ich hier sage, ja, aber...
Eine
Zeremonie hört sich vielleicht auch geiler an, ja, aber eine Zeremonie folgt einem bestimmten Ablauf. Ein Ritual folgt keinem Ablauf. Das wird einfach getan. Und das ist das ist etwas, was uns immer wieder bewusst sein darf, dass vor allem auch in den keltischen oder aber auch germanischen Festaktivitäten, nennen wir es jetzt mal so, Rituale stattfanden, ja, und da es immer darum vor allem ging, sich mit der großen Quelle zu verbinden, Mutter Erde wahrzunehmen und dadurch sich selbst wahrzunehmen, um zu spüren, was jetzt der nächste Schritt ist, aber dann eben auch nicht sich in die Hütte legen und sagen, so kann ich jetzt nicht mehr, sondern tatsächlich dann auch den nächsten Schritt zu tun.
Ja, und auch da können wir die große Göttin ja auch mitnehmen.
Eben.
Und die geistige Welt. Wir sind ja nicht alleine, ja.
So, ja, und das auch da nochmal, da kämpfen wir halt auch tatsächlich gegen, also das ist die vermeintlichen Windmühlen von Don Quixote, ja, so dieses, dass wir der Meinung sind, so mein Gott, ich darf das gar nicht, ja, so, oder da muss ich auch wieder einer Regel folgen, weil wir halt auch so lange in dieser christianisierten Welt leben. Wir leben, wenn auch, ich weiß, dass einige Zuhörer von hier und Zuseher dann sagen, Zuseher von Zuschauer auch sagen würden, ja, ich bin ich aber gar nicht groß geworden. Wir leben in einer christianisierten, geprägten Gesellschaft. Und damit sind wir schon dabei. Ja, damit dürfen wir uns einfach auch den Moment auseinandersetzen und einfach sagen, ja, okay, gut, ist jetzt so, aber machen wir anders. Ja, weil dafür, was für eine geile Zeit leben wir. Also Julia, wie geil ist das einfach, dass wir auch hier, das sage ich ja so gerne bei Podcasts, in Interviews, aber auch in meinen Kursen, in was für einer geilen Zeit leben wir, dass wir einfach so im Internet darüber reden können, ohne dass wir das Gefühl haben müssen, oh mein Gott, die Leute denken, wir sind total verrückt. Ja. So, das ist so, so schön. Das ist so großartig.
Das gab es auch so noch nicht.
Ne? Nein, zur Zeit meiner Großmutter musstest du eine Märchentante sein, um überhaupt Geschichten zu erzählen. Dann durftest du das nur Kindern erzählen. Heute geht es wirklich darum, einfach das Wissen, uns von allen, alle Geschichten, die überliefert worden sind, uns von allen Seiten anzugucken und sagen, okay, was darf ich da rausziehen?
Ich möchte unbedingt noch auf einen Aspekt eingehen, bevor wir auch noch über die Quelle reden.
Ja, genau.
Ich spoilere jetzt hier die Quelle.
Das klebt auch hier. Das klebt auch hier. Ich habe immer mein innerer Clown denkt, okay, warum hast du das bloß erwähnt?
Warum hast du es angekündigt? Ja. Das ist gut. Und zwar über die Schwesternschaft. Ja. Da möchte ich nochmal drüber reden, weil du hast gesagt, es ist diese Beziehung auf Augenhöhe, es ist diese starke Verbundenheit, es ist kein Neid, keine Konkurrenz da. Ne? Und ich finde das so schön. Was können wir eigentlich von den Frauen lernen, wenn wir das jetzt mal auf die heutige Zeit übertragen? Ich finde ja auch gerade Instagram, TikTok, die ganzen sozialen Medien sind ja auch was, wo wir uns verbinden können als Frauen, aber wo wir auch eine gewisse Distanz haben manchmal, ja. Und es ist natürlich auch schnell so eine Dynamik kriegt von, wir sind viele und der macht dies und die macht das, aber so dieses, wie kommen wir eigentlich wirklich zusammen als Frauen und können das nutzen, was aus dieser Zeit uns ja gespiegelt wird, weil der Kern ist ja nicht, ich sag mal, Neid oder irgendwie sowas, ne, so zu haben und irgendwie gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander. Und ich habe schon manchmal das Gefühl, dass das aufgrund dieser Konstellation, dass wir uns ja alle nicht wirklich begegnen in einem Kloster oder in einem Tempel, auch so Herausforderungen mit sich bringt.
Aber das ist auch so schön, dass du das sagst. Also erstmal, glaube ich, ist es auch, wir dürfen, vor allem wenn wir mal Social Media so als Beispiel nehmen, uns auch mal klar machen, also da nehmen wir uns beide jetzt auch mal raus, weil ich weiß, dass wir das beide miteinander tun, ja. Aber auch tatsächlich nicht nur stiller Beobachter sein, sondern tatsächlich auch in Verbindung treten, ja. Und das tun wir auch schon, indem wir mal einen Doppelklick machen, ja. Und sagen, hallo, ich habe es gesehen, ja, ich wertschätze deine Arbeit. Ja. Und nur weil ich deine Arbeit wertschätze, Juli, heißt es noch lange nicht, dass ich meine deswegen weniger wertschätze. Aber das ist in der Tat immer noch so dieser womögliche Trigger. Oh mein Gott, die hat mehr Likes. Oh mein Gott, die ist erfolgreicher. Auch da sind wir wieder, wo sind wir da wieder? Wir sind in so einer Neid-Eifersucht-Schwingung.
Am Ende auch im Patriarchat, ne?
Genau,
weil wir ja gegeneinander arbeiten.
Weil wir wieder gegeneinander arbeiten und natürlich, und auch wir dürfen uns einfach bewusst machen, dieses Gegeneinander arbeiten in dieser patriarchalen Struktur, das nützt nur einem, nämlich die patriarchale Struktur. Und gar nicht uns. In dem Moment, wo wir uns verbinden, ja, und auch das miteinander machen, helfen wir uns selbst. Weil, wenn ich weiß, wir sind verbunden miteinander, ja, dann ist es das viel, viel einfacher, weil wir können in dieses wunderschöne Netz der Verbundenheit fallen, für den Fall der Fälle, dass ich mal fallen muss, ja, warum auch immer, ja. Und ich glaube, es darf auch, deswegen ist es so schön, auch mit dem Podcast auch hier, dass da freue ich, ich habe mich so gefreut, als du mich angesprochen hast und gefragt hast. Ich freue mich da wirklich.
Ich habe mich gefreut, dass du ja gesagt hast.
Ja, weil es einfach auch so klar ist, dass der eine nimmt dem anderen nichts weg. Und in dieser Verbindung, auch nur in diesem Gespräch, können wir schon zeigen, selbst wenn wir uns mal nicht einer Meinung wären, ja, dass es da trotzdem keine Trennung gibt. Wir dürfen ja, nur weil wir miteinander verbunden sind, heißt nicht, dass wir alle die gleiche Wahrheit leben müssen. Ja, wir dürfen trotzdem miteinander verbunden sein und auch hier sich einfach bewusst machen. Ich glaube, mache ja super viel gerne online, ne? So, also, aber auch in der Online-Verbundenheit tatsächlich auch Verbundenheit entstehen kann und uns bewusst werden darf, dass das auch eine Verbindung ist und es darum wirklich auch geht, für die, die sich trauen, ja, die schon genug Mut haben, auch tatsächlich einfach auch das zu machen und dazu zu stehen. Und nochmal, Sichtbarkeit ist eins der größten Themen, die wir Frauen haben, weil wir uns eben in dieser patriarchalen Struktur aufgrund von Hexenverbrennung, aufgrund von Verfolgtsein, aufgrund von Nicht-Erlaubt-Sein, aus ganz, ganz vielen verschiedenen an sich Sichtbarkeit, ein großes Thema des Zweiten Weltkrieges, ja. Zu viel Sichtbarkeit ist totale Unsicherheit. Also es ist total, also es ist greifbar, ja. Und einfach klar zu machen, wir sind hier die, die sich schon trauen, sichtbar zu machen, ja. Und auch, das heißt noch lange nicht, dass das super einfach für uns war. Und das heißt auch noch lange nicht, dass das nicht jedes Mal nicht richtig aufregend ist, sondern einfach bewusst machen, wir sind hier gemeinsam.
Ja. Ja. Und ja, ich fühle das so, was du sagst, weil wenn ich in dieses Feld reinspüre, dann merke ich da auch oft noch diese Angst, ja, sich wirklich aufeinander einzulassen und diesen Raum für Verbindung auch zu öffnen. Aber ich glaube einfach, dass wir die Hexenwunde, ja, die auch eben ja was mit Sichtbarkeit zu tun hat, am Ende eben nur heilen können, wenn wir auch wieder in Beziehung gehen. Und damit heilen wir dann auch wieder die Schwesternwunde. Ne? Es ist ja eine Wunde, die entstanden ist in Beziehung. Und wir können sie auch wieder nur in Beziehung heilen.
Ja. Es gut. Gibt, ich habe ja zwei Avalon-Kartendecks. In dem einen Avalons Vermächtnis gibt es so ein ganz schönes Bild. Da stehen Frauen im Kreis. Und wenn wir Frauen uns wieder verbinden, dann kann das Paradies auf Erden entstehen. Ja, so, und das ist für mich auch jedes Mal, wenn ich drüber auch nachdenke und spreche, ist das auch jedes Mal für mich so ein ganz, ganz großer Wunsch, auch dass wir Frauen uns wirklich auf Augenhöhe wieder verbinden. Das ist die Nachricht auch von Avalon. Wir dürfen uns verbinden und dann entsteht das Paradies hier auf Erden. Wir müssen nicht erst durch, auch da wieder, das ist ein mega werbewirksamer Apparat dahinter, ja. Also je mehr wir durch Leid gehen in diesem Leben, umso größer wird der Gewinn im nächsten Leben. Aber dass wir einfach auch hier bewusst machen, wir Frauen wissen das, dass wir jetzt hier in diesem Moment, egal in welchem Alter wir sind, ja, zusammen auf Augenhöhe wieder verbinden können, um das Paradies hier wieder herzustellen. Mhm. Und zwar das Paradies in uns, nämlich in einer absoluten Leichtigkeit.
Oh, ich liebe, was du sagst.
Dankeschön.
Und jetzt müssen wir wahrscheinlich alle einmal von dieser Quelle trinken, von der du schon gesprochen hast, um das zu besiegeln.
Ja, genau.
Ja. So, Erzähl mal, was ist in dieser Quelle drin?
Also es gibt einmal die weiße Quelle, die schmeckt sehr süßlich. Also alle Quellen haben eine natürlich eine Legende. Ja, so, und diese süßliche Quelle, die soll vor allem Augenleiden heilen. Ja. Und aber die Kelchsquelle heißt eben, also ich fange ganz vorne an. Laut der Legende hat unser lieber Jesus einen Großonkel, und zwar Josef von Arimathea. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Ja, Josef von Arimathea hat Jesus als Teenager rund um die Welt genommen. Der war Händler, inklusive auch England. Und Jesus hat von ganz, ganz vielen Heiler rund um, ich sage jetzt mal Welt, ja, ganz viel gelernt, weil... und hat dadurch ja auch sein Wissen, was er dann später mit uns geteilt hat, also jetzt nicht, also mit der Welt, ja, tatsächlich dort auch erlernt. Und zudem waren sie eben auch in Glastonbury und haben aus der Quelle getrunken. Sie sollen aber auch ganz lange in Südengland gewesen sein, um dann wieder zurück zu schippern. Ja, das geht, also es geht ja nicht so schnell wie heute. Ja, das war tatsächlich auch ein Lebensweg, ja, auch ein Lernweg. Also Jesus hatte einen Lernweg. Dann, wir kennen den Ende der Geschichte von Jesus, ja, und dann ist Josef von Arimathea, also für die, als Jesus am Kreuz gehangen hat, soll er laut Legende mit einer Lanze in die Seite gestochen worden sein. Diese Lanze bzw. Speer ist auch ein ganz, ganz, ein klassisches Bild, was wir aus dem Keltentum, aus dem Germanentum kennen, aber aus ganz, ganz vielen anderen Kulturen, auch ein Bild dafür, ein Stab zu haben, mit dem Energien auf und wieder abgebaut werden. Ja, so, also diese Lanze, das ist ja auch eins der Reliquien, die auch heiß umrissen waren, aber eben auch wurde sein Blut aufgefangen mit einem Kelch, und zwar den Kelch, den er ja getrunken, aus dem er getrunken hat beim letzten Abendmahl, ja, den hat ja dann Indiana Jones gefunden. Gibt's eine Dokumentation zu. Und für die jetzt das Ganze nicht als Video sehen, na, das war in Anführungsstrichen, das war ein Scherz. So, und diese Josef von Arimathea ist dann zurückgegangen nach Großbritannien, nach Glastonbury und hat dort an dieser Stelle den Kelch wieder befüllen wollen, aber die Quelle ist in dem Moment laut Legende ist nicht gesprudelt, und als er den heiligen Kelch, den heiligen Gral, der drunter gehalten hat, ist die Quelle wieder angefangen zu sprudeln und hat angeblich den Geschmack verändert. Andere sagen, es hat schon immer danach geschmeckt, weil es ist eine eisenhaltige Quelle, dass wenn man dort ist, ist alles auch rot. Und für die nicht wissen, wie Eisen schmeckt, die schmeckt wie Blut. Ja, deshalb ist sie auch die Blutsquelle. Ja, wenn man heute davon trinkt, deshalb rate ich immer davon ab, ganz viel, auch wenn ich mit meinen, ich mache ja auch dort spirituelle Reisen hin und dann sind wir auch da immer und dann rate ich immer davon, trinkt davon aber nicht zu viel. Ich habe da mal, weil die Quelle hat immer, also die weiße Quelle sowie die Case-Quelle, die rote Chalice, weil die sind nicht wärmer als 13 Grad. Also es ist, wenn an einem schönen warmen Tag würde, stürzt man ja auch gerne mal so ein kaltes Glas Wasser runter. Es hat halt eine sehr große Detox-Wirkung. Ja, also deswegen muss ich an dieser Stelle sagen, also weniger ist da auch wieder mehr. Ja, also, tastet euch ran. Es schmeckt
aber
natürlich
sehr gut ausgedrückt.
Ja, da ist vielleicht eine homöopathische Dosierung vielleicht die bessere. Ja. Auch hier sich einfach klar zu machen, nach da hat man eine ganz wundervolle eine keltische Legende beziehungsweise Geschichte genommen und ihnen ein neues Kleid gegeben und ist bis heute halt wichtig, ja. Und zwar nämlich, dass diese Quelle auch mit dem Blut Jesu Christi verbunden ist, ja. Was dann wieder übertragend auch ist, eben auch für Erlösung. Ja, also weil wir über Schuld auch gesprochen haben, frei von Schuld zu sein, uns da zu befreien. Deswegen hat diese Quelle auch so eine Detox-Wirkung. Ja, und deswegen wird sie auch gerne die Cakes-Quelle genannt, weil sie halt nach Blut schmeckt. So wir beide als Frauen und die Frauen, die zuhören, die denken so, ja, ganz bestimmt, ne? So, weil nur Jesus der Einzige, der ist, der geblutet hat. Wir wissen alle, dass wir bluten. Ja, für die, die jetzt zuhören und das für eine Neuigkeit ist, Frauen bluten, ja, in
Ups.
Einem Zyklus, ja, und deswegen ist es eben auch die Quelle der heiligen Göttin, weil sie uns daran erinnert, dass unser Leben ein Zyklus ist, wir im Zyklus leben und eben auch hier, ein Zyklus ist nie geradlinig, ja, sondern im Kreis, ja, und auch hier sich immer wieder bewusst sein darf, wir dürfen auch mal was Blödes machen, wir dürfen mal was Doofes sagen, wir dürfen auch mal was Doofes machen, ja, so, und dann fangen wir aber von vorne wieder an und dieser, und daran erinnert uns diese Case-Quelle eben auch. Dann gibt's dazu noch die Geschichte, dass Josef von Arimathea natürlich auch einen Gehstock hatte, weil er war ja schon alt, ne, so, und die hat er dort in den Boden gerammt und daraus ist das war ein Weißdornast, ja, und daraus ist dann ein Baum entstanden. Und es ist in der Tat so, dass auf dem Gelände von der Kathedrale bis heute ein Weißdornbaum steht, aber es standen auch an anderen Stellen in Glastonbury dieser Weißdornbaum. Und dieser Weißdorn ist halt kein englischer beziehungsweise nordeuropäischer, sondern tatsächlich ein südeuropäischer beziehungsweise südlich gelegener Weißdorn in dem Fall. Und er blüht zweimal im Jahr. Zum einen eben auch, Trommelwirbel, zur Weihnachtszeit. Ja,
no.
So, da haben wir dann wieder wieder die Verbindung auch, dass man denkt so, oh mein Gott, das ist ja natürlich was Hochchristliches für die, die mich auch kennen und ich ja auch nicht aufhören zu reden darüber, dass unsere paganen Feste eben auch übernommen worden sind, damit es halt gut zusammenpasst, ja. Weihnachten tatsächlich nach der Wintersonnenwende gefeiert wird, weil wir das Licht feiern, ja, dass die also das Licht, unser Lichtbringer, in dem Fall der Christianisierung Jesus, bei uns jetzt an dieser Stelle die Sonne, weil wir einfach froh sind, dass es wieder hell wird. So, und dieses Jahr habe ich nicht drauf geachtet, aber als es die Queen noch gab, ja, jedes Jahr wurde auch noch zu Zeiten vor Heinrich dem VIII. Aus dem Kloster ein blühender Ast zum König gebracht, um zu zeigen, dass für das Kommende, für die dunkle Zeit, ihre Herrschaft wieder aufblüht. Ja, und während Queen Elizabeth, wenn sie ihre Weihnachtsansprache gehalten hat, stand ja immer so im Hintergrund als Sträußchen.
Okay.
Ja.
Das wusste ich noch gar nicht. Schön.
Also, ja, da muss man jetzt nicht die Teile von denen im Nachhinein angucken. Ich glaube, da reicht ein Bild zu googeln. Ja, so aber.
Wow, ich danke dir. Das war eine unglaublich spannende, schöne, inspirierende, aktivierende Reise durch Avalon und auch durch dein ganzes Wissen, was du hast. Also ich könnte dir stundenlang noch zuhören.
Oh, danke schön.
Es ist wirklich, also ich reise ja auch mit dir ja, geistig durch Avalon aktuell. Du bietest ja auch immer wieder verschiedene Programme an. Und du bietest Reisen an, das hattest du auch schon erzählt.
Genau.
Und deine nächste Theta Healing Ausbildung startet auch ganz bald, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Genau. Die fängt Mitte März an. Ich habe ja eben schon, oder 19. Also ich habe eben schon zu dir gesagt, das ist so ein Spruch, den meine Großmutter früher mal gesagt hat, wo ist der Monat geblieben? Ja. Den wiederhole ich jetzt hier an dieser Stelle. Mir selber ist gar nicht klar, wo der Februar geblieben ist. Und genau, ich reise tatsächlich immer mal wieder, vor allem geistig, durch Avalon. Das ist der ganz aktive Ruf jetzt in dieser Zeit. Und für den Fall der Fälle, dass der eine oder andere da auch Interesse hat, ich biete auch so eine Healing-Session an, wenn ich in Glastonbury bin, Ende März. Aber ich, wie schon die Theta-Healing-Ausbildung auch. Und auch biete ich also eine Gruppenreise an. Und das hört sich dann immer so an für... Oh mein Gott, wir sitzen zu 40 im Auto, im Auto vor allem, im Bus. Das habe ich mal ganz zum Anfang so angeboten. Das ist nicht mein Ding. Das ist eine ganz private Reise mit 8 Leuten sind wir. Also in dem Fall 6 Teilnehmer, meine Zwillingsschwester und ich. Und reisen 5 Tage dann durch Südengland beziehungsweise Glastonbury und dem inneren Kreis von Stonehenge gehört mit dazu. Und wer da Interesse hat, dieses Jahr... sind wir schon ausgebucht, aber da darf man nämlich auch immer mal anschreiben, weil dann, ich habe hier eine Postkarte, auf die ich dann die Namen schreibe, die sich auf die Warteliste stellen.
Alles klar.
Ja, also nur, dass du Bescheid weißt, Juli.
Ja, ich habe es schon auf meine, ich habe mir schon so ein bisschen auf meine Wishlist geschrieben.
Ja, genau, gut. Ich würde mich sehr freuen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch. Schaut einfach alle mal bei Anne Mareike auf die Webseite. Ich verlinke alles natürlich unter dem Podcast. Und ich kann mir vorstellen, wir machen bestimmt sowas irgendwann ganz bald nochmal.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich freue mich da sehr und auch da, also falls die es jetzt gerade nur wegen mir eingeschaltet haben, Juli macht eine ganz, ganz tolle Ausbildung auch. Ja, das dürftest du jetzt an dieser Stelle auch nochmal schnell machen.
Ja, das stimmt. Es startet im April wieder die nächste Runde der energetischen Heilerin-Ausbildung. Alle, die da Interesse haben, können natürlich auch gerne auf meine Webseite schauen oder mich kontaktieren. Ich bin auch ansprechbar. Ja, man darf mir auch einfach eine Nachricht schreiben.
Mir auch.
Und, ja, genau, Anne Mareike auch. Wir müssen es ja gar nicht immer so kompliziert machen. Und von daher, genau, ich freue mich auf alle, die sich da melden. Und
sehr
ansonsten
schön.
Sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Es war eine Ehre für mich und wunderschön. Oh. Und ja, ich wünsche euch allen jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag.
Das war ganz, ganz toll. Vielen, vielen lieben Dank dafür, meine Liebe.